Ist heute Morgen jemand von euch mit dem Bus da? Ihr könnt ruhig Handzeichen geben, das ist nichts Schlimmes. Niemand. Vielleicht mit dem Fahrrad? Doch ein paar? Taxi? Jemand mit dem Auto? Wie gerade eben schon gesagt, das ist nichts Schlimmes, ich teile euch nicht in Gruppen ein. Egal wie ihr gekommen seid, ihr seid geliebte Menschen. Seit ich in Ingolstadt studiere, bin ich des Öfteren mal mit dem Bus unterwegs. Das Studententicket ist ziemlich günstig. Und wenn ich dann so im Bus sitze und nicht gerade irgendwie am Handy rumspiele, dann mache ich mir ziemlich viele Gedanken. Neulich habe ich mir zum Beispiel gedacht, wie cool Busfahren eigentlich ist. Und wie gut es zum Glaubensleben passt. Ich habe mir da Gedanken gemacht, wie ich ans Ziel komme. Zum Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann strampel ich mich relativ schnell ab. Ich bin jemand, der schnell schwitzt und dann finde ich es eher unangenehm, irgendwo anzukommen. Ich brauche viel Kraft zum Fahrradfahren, nicht so meins. Aber der Vorteil ist, ich kann mich überall durchquetschen und kann da lang fahren, wo ich will. Mit dem Auto ist es ganz ähnlich, ich kann lang fahren, wo ich will. Ich schwitze nicht so. Aber es kostet relativ viel Geld und wenn ich angekommen bin, brauche ich einen Parkplatz. Wie ist das mit dem Bus? Das finde ich eigentlich ziemlich guten Mittelweg. Ich brauche ein bisschen Kraft, um zur Bushaltestelle zu kommen. Ich brauche ein bisschen Geld für das Ticket und ich brauche ziemlich viel Vertrauen, dass mich der Busfahrer auch tatsächlich dahin bringt, wo ich denn hin möchte. Und bis dahin passt für mich der Vergleich mit dem Glaubensleben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Glauben zu leben. In Gemeinschaft auf dem Weg zu sein, ist aber doch am effizientesten und auch am schönsten. Birgt aber auch viele Herausforderungen. Nur bei der Frage, wenn man das überträgt, wohin der Bus eigentlich fährt, ja, da scheiden sich die Geister. Und wer steuert den Bus überhaupt, in dem wir zusammen unterwegs sind? Gemeindeleitung, Pastor, jeder selbst, das ist ein Stück weit offen. Es gibt verschiedene Vorstellungen. Und weil es zur Zeit Noahs noch keine Busse gegeben hat, müssen wir den ganzen Vergleich jetzt auf ein Schiff ummünzen. Unser Predigttext, der steht in 1. Mose in den Kapiteln 6 bis 8. Kapiteln 6 bis 8, das ist relativ viel. Aber ich denke, die Geschichte von Arche Noah, die hat jeder schon mal gehört, deswegen lese ich sie jetzt auch nicht nochmal komplett vor. Aber ich erzähle sie nach. Ich finde, in der Geschichte von der Arche Noah, da steckt viel für mich drin und da steckt viel für uns als Gemeinde drin. Und ich habe für mich zum besseren Verständnis die Geschichte aus dem Alten Testament in die Zeit von heute übertragen. Noah ist sozusagen Jesus, der Mensch, der Gott vollkommen gefällt. Er hat keinen Makel, keinen Fehler. In Genesis 6, Vers 8, da heißt es, Noah war der Einzige, der vor den Augen des Herrn bestehen konnte. Er hat Gott vertraut. Damals hat es noch keine Wettervorhersage gegeben. Trotzdem fängt Noah an, im Staubtrockenen ein Schiff zu bauen, weil er auf Gottes Wort vertraut. Vielleicht haben die Nachbarn ihm schon den Vogel gezeigt, der Noah, der spinnt ja, aber er macht trotzdem weiter. Noah ist derjenige, mit dem Gott neu anfangen will. Deswegen der Auftrag, Schiff bauen und von jedem Tier ein Männlein und ein Weiblein einpacken. Egal ob Vögel, Kriechtiere oder sonst irgendwas, von jedem zwei. Alle anderen sollen auf der Erde zurückbleiben und Gott will sie durch seine Wassermassen vernichten, weil sie alle ziemlich über die Stränge geschlagen haben und Gott da einfach keine Lust mehr drauf hatte. Bevor ihr euch jetzt denkt, nicht schon wieder Noah, habe ich ja schon tausendmal gehört, es wird anders. Ich habe mir nämlich auch gedacht, was soll ich denn noch erzählen? Ich habe schon tausendmal gehört, dass Noah ein super Vorbild ist, wenn es um Vertrauen geht. Er vertraut Gott und ich habe einen anderen Vergleich angestellt. Ich habe mir gedacht, das kenne ich schon. Und ich habe mir gedacht, als ich den Text gelesen habe und da gestanden hat, Noah ist der Einzige, der vor Gott bestehen kann, dass ich Noah mit Jesus vergleichen will. Und wenn ich mir jetzt die ganze Geschichte anschauen will, dann haben die Arche und auch die Tiere, die da drauf sind, vielleicht einen anderen Bezug zu uns heute. Ich habe dann weitergedacht, wenn Noah Jesus ist, wer sind dann wir? Und ich bin auf die Idee gekommen, dass wir vielleicht die Tiere sind und Noahs Familie, die da eingepackt wird und die gerettet wird. Jesus hat ja selber gesagt, er ist Menschenfischer und ein Fischer macht nichts anderes, als die Fische auf das Schiff sozusagen zu holen. Und ich glaube, da passt das ganze Bild. Wenn wir Gottes Gnadengeschenk annehmen, dann steigen wir sinngemäß in die Arche ein und sagen, auch wenn es noch nicht regnet, wir vertrauen darauf, dass Noah recht hat und nicht durchgeknallt ist. Er hat recht und Gott hat recht. Oder übertragen, wir glauben, dass Jesus das Richtige getan hat und wollen es ihm gleich tun, wir folgen ihm. Und dabei ist es uns egal, was andere denken. Was fehlt noch bei dem ganzen Gedanken? Ich habe die Geschichte von Noah in die heutige Zeit übertragen. Noah ist Jesus, wir sind in der Situation die Tiere oder die Familie Noahs. Und schließlich ist die Arche die Gemeinde. Der Weg zu Gottes Reich. Jesus lädt uns ein, Gottes Rettungsplan für unser Leben anzunehmen. Aus Gnade schenkt er uns die Möglichkeit, dass wir befreit werden, dass wir ein Rettungsboot bekommen. Wir müssen nur sagen, Jesus, ich vertraue dir und steige in dein Rettungsboot. Damit ist aber auch Gemeinschaft verbunden. Gottes Rettungsplan funktioniert nur durch Gemeinschaft auf dem Schiff. Nur mit Gemeinschaft in der Gemeinde, mit den Tieren, mit Noahs Familie, mit unseren Mitmenschen sozusagen und nur in Gemeinschaft mit Jesus selbst, mit Noah in unserem Vergleich. Menschen, die heutzutage gerettet werden wollen, müssen sich für Jesus entscheiden und damit unweigerlich auch für die Gemeinde. Da haben sie dann Gemeinschaft mit Jesus und den anderen Christen. Gottes Plan ist also auf Gemeinschaft ausgelegt. Und genau deswegen brauchen wir Gemeinde und genau deswegen liebe ich die Gemeinde auch so. Das ist etwas Gutes. Wir sind mit anderen Menschen auf einem Schiff, auf unserem Rettungsboot zu Gott. Ich weiß, der Vergleich von der Arche Noah in die heutige Zeit, der ist vielleicht ein bisschen ungewohnt oder komisch. Vielleicht sagen auch manche, der ist weit hergeholt. Vielleicht. Aber für mich ist es da erst richtig spannend geworden, weil da habe ich erst gemerkt, was die Arche Noah eigentlich mit uns heute zu tun haben kann, vor allem mit uns selber und mit unserer Gemeinde. Ich habe da gemerkt, wie viel wir daraus mitnehmen können und ich lade euch ein, da in meine Gedanken mit einzusteigen und mitzukommen, sozusagen auf die Arche Noah. Ein erster Punkt, den ich da zum Beispiel sehe, egal was andere sagen, wir bleiben auf dem Weg. Das ist das Erste, was wir lernen können, aber auch eins der härtesten Dinge. Ich selbst merke oft, wie gerne ich bei dem Thema Glauben einfach aussteige und weglaufe. Bei den Kollegen sage ich zum Beispiel oft, ich bin heute Abend in der Jugendgruppe. Ich könnte aber auch sagen, ich bin heute Abend in einer christlichen Jugendgruppe. Ich versuche auszukommen oder ich bin lieber ganz still. Aber warum? Eigentlich glaube ich, dass die Arche mein Ausweg ist. Ich bin auch davon überzeugt und begeistert, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und dass er mich retten will. Aber es ist wie in dem Bild gesprochen, als würde ich in die Arche Noah einsteigen und dann aber wieder aussteigen. Ja, ich bin Christ und ja, ich gehe in die Gemeinde, also rein in die Arche Noah. Und dann bin ich bei meinen Kollegen und sage wieder, ich bin bei einer Jugendgruppe und hoffentlich fragt derjenige nicht nach, was es genau ist. Ich laufe wieder raus aus der Arche Noah. Und dieses Versteckspiel ist nicht nur ein Ein- und Aussteigen, es ist auch ein Stück weit, dass ich mir selber was vormache. Ich sage mir damit eigentlich selber, ich bin mir doch nicht ganz sicher. Sonst würde ich ja auf der Arche Noah draufbleiben. Und durch diese Abgrenzung verhindere ich, dass Jesus in meinem Alltag wirken kann. Ich lasse ja gar nicht zu, ihm wirklich Raum zu geben oder dass er sich Raum nimmt. Und wenn ich dann die ganze Zeit versuche, verkrampft das von mir wegzuhalten, das Thema, und bloß nicht angesprochen zu werden, dann ist da einfach kein Platz. Ich meine damit aber auch nicht unbedingt das andere Extrem, dass man jedem seinen Glauben aufbinden muss. Aber wenn ich anfange, Jesus Stück für Stück Raum zu geben, dann bin ich überzeugt davon, dass er die Chance wahrnimmt und dann durch mich wirken wird. Und je fester man im Glauben steht, umso leichter wird das Ganze dann, umso leichter schaffe ich das, Jesus Raum zu geben. Und vielleicht bin ich dann irgendwann so fest in meinem Glauben, dass ich schaffe, nicht nur Jesus wirken zu lassen, sondern Jesu Wirken auch noch selber mit anzuschieben und sein Tun zu unterstützen. Und wenn wir so weit sind mit unserem Glauben, dann steigen wir irgendwann nicht mehr ein und aus. Dann sind und dann bleiben wir auf dem Weg. Der zweite Punkt, den ich durch diese Übertragung von der Arche Noah vielleicht ein Stück weit ins Neue Testament in unser Gemeindeleben mitgenommen habe: Wir sollten Mut haben, nicht perfekt zu sein. Wir dürfen wir selbst sein. Noah war kein Schiffbaumeister. Bestimmt hat er sich gefragt, wie er das mit der Arche überhaupt angehen soll. Vielleicht hat er auch mal einen Moment gezweifelt. Ich kann mir das vorstellen, steht zwar nichts da, aber Gott macht ja ganz genau Vorgaben, wie die Arche auszusehen hat. Und dann fängt er an, da munter ein Schiff zu bauen und hat vielleicht irgendwann auch die Vorstellung, die Nachbarn, die reden über mich. Was macht er da? Ist er durchgeknallt? Noah wusste gar nicht, wie das perfekte Schiff wirklich auszusehen hat, aber Gott hat ihm Vorgaben gemacht, wie es sein soll. Und deswegen konnte er es auch von sich aus gar nicht perfekt machen, sondern Gott hat seinen Teil dazu getan, dass das Schiff am Schluss perfekt wird. Noah hat also Gott zu seiner Seite und es ist der Einzige, der weiß, wie das Schiff am Schluss perfekt werden kann. Und weil Noah sich da voll und ganz auf Gott verlässt, wird das Schiff am Schluss auch perfekt. Genauso ist es auch bei uns heutzutage. Wir dürfen uns ruhig trauen, irgendwas anzupacken oder auszuprobieren. Auch wenn es vielleicht zu groß oder vielleicht mal zu klein ist. Ohne Gottes Zutun wird es sowieso nichts. Noah war ein einfacher Mann. Sein Schiff hat unzähligen Tieren das Leben gerettet. Die Titanic wurde von schlauen Leuten gebaut, von Ingenieuren, aber sie ist gesunken. Wenn Noah nicht auf Gott vertraut hätte und seine menschlichen Gedanken als Maßstab genommen hätte, dann wäre die Arche vielleicht auch untergegangen oder nie fertig geworden, weil sie nie perfekt gewesen wäre. Ich merke oft, dass ich bei meinem eigenen Tun nicht unbedingt Gott vor Augen habe. Ich lasse mich gerne von meiner Meinung und von der Meinung anderer beeinflussen. Es geht dann um menschliche Vorgaben für mein Leben und manchmal auch um menschliche Interessen in unserer Gemeinde. Wenn ich das als mein Ziel ansehe, was andere sagen, dann verrenne ich mich schnell. Es ist so, als wäre Noah nochmal von der Arche runtergegangen und hätte die Nachbarn gefragt: Mensch Leute, wie soll ich es denn anstellen? Und die hätten ihm gesagt: Weißt du Noah, es regnet nicht, eigentlich könntest du auch deine Kraft in irgendwas anderes stecken. Dann gäbe es keine Arche Noah. Das heißt aber auch nicht, dass wir nur Dinge alleine machen sollen und so, wie wir vielleicht meinen, dass es richtig ist, weil wir meinen, Gott zu vertrauen. Es ist schon auch wichtig, im Austausch zu sein. Es geht darum, und es kommt darauf an, dass wir vertrauen und nachfolgen. Solange wir das tun, hilft uns auch der Rat anderer weiter. Das ist die Erfahrung, die ich auch schon in meinem Leben und hier in der Gemeinde gemacht habe. Dabei habe ich aber auch oft gemerkt, trotzdem, ich würde gern so sportlich sein wie der und so schlau wie der und außerdem würde ich auch noch so viel Geld verdienen wie der vielleicht. Aber wenn wir alle perfekt wären und alle das perfekt könnten, dann hätte Gott auch gar keine Arche Noah gebraucht. Dann könnte ja jeder jede Aufgabe machen. Gott bräuchte uns eigentlich gar nicht einzusetzen. Ich bin aber davon überzeugt, dass Gott unsere Schwächen nutzen will. Es heißt ja, Gott ist in den Schwachen mächtig. weil wir da lernen, zu vertrauen und nachzufolgen. Immer so sein zu wollen wie andere, ständiges Vergleichen mit anderen Christen oder anderen Gemeinden, das hält uns manchmal davon ab, auf Gottes Plan zu achten. Und da macht mir das Bild von der Arche wieder Mut. Es muss nicht jeder der perfekte Christ sein und alles perfekt können. Jeder Musik spielen können, jeder predigen können. Darauf kommt es nicht an. Wir sind alle Tiere auf der Arche. Da kann der eine besser als der andere sein. Und da kann auch einer anders sein als der andere. Aber es macht keinen Unterschied. Der eine ist die Schnecke und der andere ist der Tiger. Aber alle kommen gleichzeitig mit der Arche Noah an. Es macht keinen Unterschied. Alle steigen gleichzeitig aus. Alle sind gleichzeitig am Ziel. Gott nutzt die größten Unterschiede, um die verschiedensten Aufgaben zu meistern. Und er gibt uns nur Aufgaben, die wir auch schaffen können. Dem einen größere Aufgaben und dem anderen kleinere, die aber genauso wichtig sind für Gottes Reich. Ich glaube, Noah hätte es sich nicht unbedingt zugetraut, so ein Schiff zu bauen, um Gottes Schöpfung zu retten. Aber er hat es trotzdem gemacht, weil er vertraut hat. Und diese Schwachheit, wo Noah vielleicht gedacht hat, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann, die hat Gott genutzt. Da ist nämlich das Vertrauen entstanden und das war dann auch der Schlüssel zum Erfolg der Arche. Wir sollten auch versuchen, mutig zu sein. Wir sollten versuchen, nach vorne zu schauen und immer wieder zu spüren, was Gott für uns geplant hat und was er uns zutraut. Auch wenn wir irgendwann mal protestieren und aufgeben wollen und sagen wollen, ich glaube, die Aufgabe ist zu groß für mich, ich schaff's nicht. Ich bin überzeugt davon, dass er uns hilft. Ein dritter Punkt, der mir durch die Geschichte bewusst geworden ist. Wir sollten unsere Gemeinde in Ordnung halten, die Arche Noah in Ordnung halten. Bei all diesen unterschiedlichen Begabungen und all diesen unterschiedlichen Neigungen und Interessen, da glaube ich, ist es umso wichtiger, Ordnung zu haben. Und das ist leichter gesagt als getan. Das habe ich zum Beispiel auch in der Gemeindestunde im Januar gemerkt. Es gibt verschiedene Vorstellungen und Meinungen und das ist nicht schlecht. Das darf sein. Aber die Frage ist, wie kommen wir da weiter? Ich habe mir Gedanken gemacht und da ist es echt schwer geworden. Ich denke, als erstes sollten wir, wie in unserem privaten Leben auch, all das ausräumen, was uns unterbewusst und von innen raus stören will, was uns angreift. Sozusagen die Holzwürmer aus dem Holz der Arche rausziehen. Aber was meine ich damit? Ich spreche hier nicht von den unterschiedlichen Meinungen. Das finde ich nämlich wirklich nicht schlecht, dass es die gibt. Aber ich spreche davon Ängsten und von Zweifeln, von Sorgen. Und das sollten wir alle tun. Du, ich, wir gemeinsam. Und dann, wenn wir die Holzwürmer haben, dann fängt eigentlich erst die richtige Aufgabe an. Wenn wir die nicht gefunden haben, können wir sie betrachten und vor diesem Hintergrund weitergehen. Und dann kommen die Auseinandersetzungen. Und bei diesen Auseinandersetzungen, da brauche ich selber viel Kraft. Ich muss mich darauf einlassen und dem anderen mit Liebe begegnen. Aber da muss ich auch nochmal auf ein Missverständnis aufmerksam machen. Das hat nichts damit zu tun für mich, dass wir ein großes Gruppenkuscheln anfangen. Wieder das Bild von der Arche Noah, wenn der Elefant mit der Maus kuschelt, das könnte gefährlich werden. Was meine ich mit in Liebe begegnen? Wir dürfen uns streiten, wir dürfen verschiedene Meinungen haben. Solange es dem Zweck dient, dass wir als Gemeinde Gottes Ziel näher kommen, dass wir herausfinden, was für uns eigentlich dran ist. Mit Liebe begegnen, das heißt für mich, die Holzwürmer anzuschauen und dann bei dem, was uns in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Meinungen, was uns da angeht, genau darauf zu achten, dass die Holzwürmer nicht wieder verschwinden und wieder irgendwo im Holz sitzen. Und dann vielleicht Schritte nach vorne gehen. Und da passt vielleicht auch wieder der zweite Punkt dazu, den ich angesprochen habe. Wir sind nicht perfekt und wir sind auch nicht gleich. Und deswegen fällt es auch dem einen leichter und dem anderen schwerer. Ich will uns aber Mut machen, gemeinsam auf dem Weg zu sein und uns verändern zu lassen. Das ist ein Lernprozess, der ziemlich viel Demut vor Gott braucht. Unterm Strich müssen wir all das nicht unter einen Hut bekommen, aber wir müssen es irgendwie auf ein Schiff bekommen. Ich stelle da fest, die Gemeinde liegt mir am Herzen, weil ich darin Gottes Plan zu unserer Rettung sehe. Ich liebe die Gemeinde und ich bin auch gerne Teil davon. Weil es aber Gottes Plan ist und nicht mein Plan, muss ich mich auf den Weg machen und herausfinden, was er denn von mir will. Dabei darf ich sein, wie ich bin. Ich darf Mut haben, nicht perfekt zu sein, weil Gott meine Schwächen nutzt und weil es mir egal sein sollte, ob andere es vielleicht anders machen würden. Wenn ich nämlich Dinge tue, die in Gottes Augen richtig und gut sind, dann setzt sich ein Veränderungsprozess in Gang und darauf sollte ich mich einlassen. Und darauf sollten wir uns auch als Gemeinde einlassen. In offenen Auseinandersetzungen. Und mit offen meine ich, dass Zweifel und Ängste ausgesprochen werden. Dass gestritten wird und sich trotzdem in Liebe begegnet wird. Genau dann startet nämlich so ein Veränderungsprozess. Das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, uns gegenseitig stärken und aufbauen. Das ist aber gar nicht so leicht, wenn zum Beispiel ein Löwe einem Schaf begegnet. Aber es ist wirklich das Schönste, wenn man das mit angucken kann, wenn die beiden in Versöhnung leben und in Gemeinschaft leben. Letztendlich, ich weiß, es klingt ziemlich platt, sitzen wir alle im selben Boot. Amen.